Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Für mich ist das immer noch irgendwie unvorstellbar. Wie kann man sich zum Beispiel freiwillig nach Syrien in den Krieg begeben und dort in den Dschihad ziehen? Wie wenig Halt muss man in dieser Welt haben? Wie unverstanden muss man sich fühlen? Wie ungerecht vielleicht auch behandelt? Und wie wenig Perspektive, um so radikal zu werden? Offizielle Schätzungen sagen, ca. 700 Männer und Frauen sind aus Deutschland in den Dschihad gezogen. Und mein Gast sagt, diese Schätzung ist wahrscheinlich viel zu gering. Er setzt sich seit Jahren mit der Radikalisierung Jugendlicher auseinander, redet mit ihnen, leitet Workshops und arbeitet in Beratungsstellen. Und er hat gerade das Buch geschrieben, Generation Allah. Eines der besten Sachbücher, das ich seit langem gelesen habe. Denn jetzt habe ich zumindest eine Ahnung davon, wieso man den Halt so verlieren kann. Das ist der Psychologe Ahmad Mansur. Ahmad, was glaubst du, wenn man auf diese 700 schaut, wie viele sind es tatsächlich?
Also das sind auch nicht meine Einschätzungen, sondern auch Sicherheitsmenschen reden von Faktor 3 oder Faktor 4. Das sind die Fälle, die bekannt sind, die unbekannt sind, die Jugendliche, die unauffällig nach Syrien gehen. Das darf 2 oder 3 Mal zu hoch sein.
Und wie du mit den Jugendlichen arbeitest, darüber reden wir heute Abend. Ahmad Mansur ist zu Gast. Eine Stunde Talk, die Radio Wissen.
Die Radio Wissen,
eine Stunde Talk. Ahmad Mansur ist zu Gast. Ahmad, wir machen das am Anfang immer so. Es gibt einen Umschlag, der liegt gerade vor mir. Und ich weiß immer am Anfang der Sendung nicht, was in diesem Umschlag drin steht. Da geht es darum, dass wir dich so ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ich mache dir mal nebenbei auf. Und da drin stehen jetzt gleich 3 Aktivitäten. Und deine Aufgabe wird es sein, dich für eine der Aktivitäten entscheiden zu dürfen.
Ui.
Hier kommen sie. 3 Vorschläge für Aktivitäten mit Ahmad Mansur. Erstens, zusammen Hummus selber machen und essen. Kannst du Hummus selber machen?
Und wie? Ja.
Und ja. Schmeckt hinterher auch?
Einer der besten in Berlin.
Dein eigener Hummus?
Ja. Das ist meine Spezialität. Also wenn ich Zeit habe, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Das schmeckt nach Heimat. Und ich habe den Hummus machen perfektioniert in den letzten Jahren.
Worauf musst du da achten?
Es geht darum, welche Sesamsoße man halt nutzt und welche Kichererbsen man nimmt. Und die bringe ich selber aus Palästina mit nach Berlin.
Das heißt, du musst regelmäßig dahin, um Import-Export zu machen?
Ja, und auch meine Familie zu sehen natürlich.
Bei zweitens steht, zusammen zum Freitagsgebet in die Moschee gehen. Gehst
das habe ich lange gemacht. Wenn ich in meine Familie in Israel, Palästina bin, dann tue ich das auch noch, weil es gehört dazu, einfach Freitagmittag mit meinem Vater und Bruder dann hinzugehen. Hier in Deutschland tue ich das nicht.
Warum? Gibt es einen speziellen Grund?
Ich fühle mich nicht sicher in manchen Moscheen in Berlin. Wenn ich jetzt zu türkischer Moscheen gehe, dann verstehe ich sowieso nichts. Und bei arabischer Moscheen bin ich kein willkommener Gast, sage ich mal einfach so.
Aufgrund
meiner Arbeit, aufgrund von des Buches, aufgrund von meiner Äußerungen. Was traurig ist natürlich, weil es gibt natürlich in meinem Leben viele Momente, in denen ich sage, jetzt habe ich Sehnsucht danach und ich will einfach nur diese Atmosphäre, die zu meiner Entwicklung, zu meiner Identität gehört, auch ab und zu erleben.
Drittens wäre Kneipentour durch Ahmad Mansurs Lieblingsviertel in Berlin.
10 Jahre zu spät. Damals als Student ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich vor dem Sofa und spiele entweder FIFA oder gucke ich irgendwelche Serien.
Das heißt, du gehst irgendwie nicht mehr groß raus?
Ja, aber jetzt nicht, also um 12 Uhr nachts bin ich erledigt.
Okay.
Für eine Tour durch die Kneipen in Berlin braucht man halt ein bisschen mehr.
Was war in der Studentenzeit dein Lieblingsviertel in Berlin?
Kreuzberg.
Ja? War ja. Kreuzberg?
Ja, ja. Okay. Also ich wohnte in Grunewald, ein Studentenwohnheim, aber wenn man ausgeht, dann sind wir immer nach Kreuzberg gegangen.
Wenn du dich entscheiden müsstest, Hummus selber machen, das Freitagsgebet oder die Kneipentour, wofür würdest du dich entscheiden?
Wohler würde ich mich wahrscheinlich fühlen, wenn ich jetzt einfach zu Hause Hummus mache, mit Freunden zusammen das genießen, essen können und schönen Abend machen.
Wie lange dauert das, bis dein Hummus fertig ist?
2 Stunden.
Okay.
Muss man erstmal kochen, die Kichererbsen und dann geht's los.
Ahmad Mansur, heute Abend zu Gast, der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Gerne, danke für die Einladung.
Du bist unter anderem Gruppenleiter bei Heroes, das ist eine Organisation, die macht Projekte zur Gewaltprävention. Du bist bei Hayat, das ist eine Beratungsstelle für Deradikalisierung. Du gibst viele Workshops und du hast jetzt im vergangenen Jahr das Buch Generation Allah veröffentlicht. Wenn du mal sagen müsstest, wer fällt für dich eigentlich darunter? Wer ist für dich die Generation Allah?
Das sind deutsche Jugendliche, die zu unserer Gesellschaft gehören, die hier groß geworden, die hier sozialisiert sind, die zu unseren Schulen gehen, aber in sich ganz andere Werte tragen, die sich von der Mehrheitsgesellschaft, von unseren Werten trennen, sozusagen verabschieden, die in sich ganz andere Ideologien tragen. Das sind nicht diejenigen, die von Verfassungsschutz beobachtet werden sollen. Das sind nicht diejenigen, die nach Syrien gehen. Aber das sind diejenigen, die antisemitische Einstellungen haben, die ihre Religion mittlerweile als eine ausschließende Ideologie verstehen, als eine Tabu, die man nicht kritisieren darf. Das sind Jugendliche, die sehr problematische Geschlechterrollen in sich tragen. Das sind Jugendliche, die an Verschwörungstheorien glauben. Das sind die Jugendliche, die ich tagtäglich treffe. Und die müssen wir benennen, die müssen wir aber vor allem erreichen. Es reicht mir nicht immer, über diejenigen, die Anschläge machen wollen, über Terroristen zu reden, über diejenigen, die nach Syrien zu gehen. Das ist eine sehr wichtige Gruppe, die müssen wir auch erreichen. Aber die Dimensionen der Generation Allah ist viel, viel größer, als wir und vor allem unsere Politiker wahrnehmen wollen.
Hast du eine Größenordnung? Kannst du das abschätzen, über wie viel wir da reden?
Das ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil natürlich auch ganz schnell die Kritik kommt, woher habe ich die Zahlen? Ich bin in den letzten Jahren fast täglich in Schulen gewesen. Ich bin in den letzten Jahren immer wieder Gespräche mit Lehrern, Fortbildungen, Workshops mit Jugendlichen, Facebook-Seiten, die ich beobachtet habe und so weiter und so fort. Und da werde ich sagen, die Mehrheit der Jugendlichen hat eine gewisse Generation Allah in sich. Das bedeutet nicht, dass alle gleich denken, dass die gleiche Intensität bei allen gleich auftritt, aber dass Jugendliche, die irgendwie vielleicht ihre Schwestern verweigern werden, ihre Partner selber auszuwählen, oder die wollen, dass die zukünftige Frau unbedingt Jungfrau bleibt oder die Israel ablehnen und mit Israel-Kritik Antisemitismus betreiben, diejenigen, die ihre Religion als eine Tabu verstehen. Diese Merkmale begegne ich immer wieder und die begegne ich in der Mehrheit der Zahl der Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe oder die ich in meiner Arbeit beobachtet oder getroffen habe.
Wie schaffst du es, die überhaupt noch zu erreichen? Wie gehst du davor?
Weil mir nicht darum geht, diese Menschen zu ändern. Es geht mir nicht darum, diese Menschen jetzt die Wahrheit beizubringen. Das tun die Salafisten, das tun die Radikalen aller Sorten. Ich gehe da, um mit den Jugendlichen zu reden. Ich will sie ernst nehmen. Ich will ihre Meinung hören. Und ich versuche dann, wenn eine vertraute Atmosphäre da ist, wenn die Jugendlichen auch Interesse haben, ihre Meinung zu sagen, wenn die Ängste abgebaut sind, dass man einfach diese Jugendlichen zum Nachdenken bringt. Dass sie anfangen zu argumentieren und meine Argumente auch mitbekommen. Dass sie anfangen, irgendwie ihre eigene Meinung zu bilden. Es geht mir um Denkanstöße. Es geht mir vor allem um Alternativen zu zeigen, diese Jugendlichen zu verunsichern, zu zeigen, dass es auch eine andere Meinung gibt. Und das kann nur gelungen, wenn die Jugendlichen auch in einer Situation sind, wo sie aufnahmefähig sind und bereit wären. Und dazu brauchen wir das Vertrauen.
Das heißt, wenn du zum Beispiel Workshop machst an Schulen, dann gehst du erstmal ohne eine eigene Agenda dahin und machst als erstes was? Du hörst erstmal zu oder wie funktioniert das?
Also erstmal gehe ich mit der Interesse zu wissen, was beschäftigt diese Jugendliche. Ich gehe nicht mit einem vorgefertigten Thema hin und sage, jetzt müssen wir über Syrien reden. Darum geht es nicht, sondern ich will erstmal mitbekommen, was beschäftigt diese Jugendliche? Worüber wollen sie eigentlich reden? Und die Themen sind großartig nicht unterschiedlich. Die beschäftigen sich natürlich mit dem Thema Rassismus, Identität, Diskriminierung. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Islam. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Gleichberechtigung, Ehre, Unterdrückung von Frauen und so weiter und so fort. Und wenn man dann diese Basis schafft, indem man merkt, eure Meinung ist wichtig. Es geht mir nicht darum, das abzuwerten. Es geht mir nicht darum, jetzt die Polizei anzurufen, weil ihr gut findet, wenn man seine Schwester umbringt, weil sie keine Jungfrau ist. Wenn diese Atmosphäre des Vertrauens da ist, dann kann man großartig was erreichen. Dann kommen die Themen von sich selber. Dann fangen die Jugendlichen leidenschaftlich zu diskutieren. Wie oft habe ich Jugendliche vor mir, und das merken wir auch bei dem Projekt Heroes, nicht nur meine eigene Arbeit, dass die Schüler dann sagen, nach 3-4 Schulstunden, bitte geh nicht nach Hause, wir wollen weitermachen. Und das zeigt eigentlich, wie groß ist dieser Bedarf bei den Jugendlichen, über solche Themen zu reden. Wenn die Schule das nicht anbietet, regelmäßig anbietet, dann haben wir ein Problem. Und deshalb brauchen wir diese Aufklärungstouren, deshalb brauchen wir diese Workshops, um mindestens punktuell das leisten zu können, dass die Jugendlichen endlich über solche Themen in den Schulen reden und nicht die Informationen von irgendwelchen Radikalen im Internet holen.
Wie schaffst du es, dass du das selbst gut aushältst? Also dann gehst du hin, du hörst erstmal zu, versuchst auch Vertrauen zu schaffen. Dann kommen ja vielleicht Meinungen und Haltungen, die jetzt nicht deiner eigenen Meinung und Haltung entsprechen. Wie hältst du das innerlich aus, dass du nicht selbst anfängst zu kochen und sagst, nein, so ist es nicht, so geht es nicht?
Pädagogik heute bedeutet vor allem aushalten zu können. Ich kann natürlich hingehen, und das wird mir nicht schwer fallen, entsetzt zu reagieren. Aber in dem Moment, wenn sie diese Reaktion merken, habe ich diese Jugendliche verloren. Sie werden mit mir nicht weiterreden wollen. Sie werden nicht versuchen, dann ihre Meinung zu sagen, sondern sie ziehen sich zurück, was leider sehr, sehr oft in den Schulen passiert. Und mir geht es darum, diese Jugendliche zu erreichen. Wenn Sympathie da ist, dann kann man ganz, ganz viel aushalten. Wenn ich dann fertig bin, nach Hause gehe, dann brauche ich auch diese Ausbalancieren. Dann brauche ich auch über das Thema manchmal auch zu reden, was zu schreiben oder einfach irgendwie das zu bearbeiten, was ich an dem Tag gehört habe. Einfach ist das nicht. Aber in dem Moment, wenn man im Workshop ist, dann versucht man das auszuhalten und dann versucht diese Energie und vielleicht diese Wut und diese Unsicherheit, die bei mir dann entsteht, weiter an die Jugendliche zu geben, in einer Art von Diskussion und Argumente auf Augenhöhe und vor allem respektvoll.
Ahmad Mansur macht solche Workshops und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Du bist selbst 1976 in Tira geboren. Und im Cover zum Beispiel von deinem Buch Generation Allah steht, du bist arabischer Israeli. Wenn du das selbst beschreiben müsstest, was verstehst du darunter? Also manche würden sagen, das ist ein Widerspruch in sich.
Das sagen viele Jugendliche, aber das gefällt mir, wenn sie einfach unsicher sind. Was hat er jetzt gerade gesagt? Arabischer Israeli? Geht das überhaupt? Was ist das eigentlich? Er ist Jude, ist Araber, er ist Muslim. Und einer der großen Probleme, die wir in Deutschland haben, vor allem bei Generation Allah, dass sie ihre Identität als eindimensional verstehen. Sie müssen eins sein. Alles andere ist unwichtig. Entweder sind sie Muslime und dann ist es alles anders, was zu ihrer Identität gehört, jetzt auf einmal unwichtig. Oder sie sind Türken oder sie sind Araber oder sie sind Palästinenser oder weiß ich nicht was. Diese Jugendlichen sind aber nicht eindimensional. Auch wenn man mit denen redet, merkt man ganz schnell, dass sie ganz viele Identitäten in sich tragen. Sie sind Kreuzberger, sie sind Muslime, Türken, Migrationshintergrund, Mensch, Mann, Frau und so weiter und so fort. Und es ist mir wichtig, auch über das Thema mit den Schülern und Schülerinnen zu reden. Ja, ich bin in eine palästinensische Familie groß geworden. Das palästinensische Essen, die palästinensischen Lieder, die Feiertage, das ist Teil meiner Identität, das ist Teil meiner Entwicklung. Aber ich bin auch in Israel sozialisiert. Ich bin zur Uni gegangen, ich habe mich für die Politik in Israel interessiert. Ich habe jüdische wie muslimische wie christliche Freunde da gehabt, die Entwicklungen in diesem Land beobachtet. Das ist auch Teil von mir. Und ja, ich bin Araber. Das ist meine Muttersprache. Das ist die Sprache, in der ich Lieder für meine Tochter singe. Das ist die Sprache, die ich mit meinen Eltern kommuniziere. Also es ist auch Teil von mir. Und natürlich ist meine Religion Islam und das ist auch Teil von mir. Aber ich kann vieles in einem sein und das ist gut so. Und das müssen die Jugendlichen erstmal verstehen.
Jetzt hast du eine unheimliche Glaubwürdigkeit, glaube ich, auch bei den Jugendlichen. Du schreibst das auch in deinem Buch, weil du selbst sozusagen mal an der Schwelle zur Radikalisierung irgendwie gestanden hast. Du schreibst zum Beispiel, bis 10 oder 11 hast du fast täglich körperliche Gewalt erfahren. Wenn du beschreiben müsstest, wie bist du aufgewachsen und wie hat es dich sozusagen an diesen Rand getrieben?
Also ich war nicht fast radikal, ich war radikal. Und es fällt mir ehrlich gesagt sehr peinlich, über diese Situation natürlich auch zu reden. Tue ich das, um aufzuklären? Tue ich das, weil ich ganz viele Jugendliche, die ich heute betreue, die gleichen Entwicklungen erlebt haben? Gewalt in Familien bedeutet nicht, bösartige Eltern zu haben, sondern einfach Eltern, die total überfordert sind, die es nicht anders können. Und die müssen wir erreichen, vor allem in Deutschland, durch Aufklärung, durch Gespräche, durch Dialoge, durch Plattformen, die lokal auch stattfinden. Durch diese Gewalt, das ich damals erlebt habe und vor allem durch diese Unsicherheit. Ich habe Mobbing-Situationen in der Schule erlebt. Ich war nicht so beliebt. Ich konnte nicht so gut Fußball spielen. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, meine Stärke zu suchen. Ich war gut in der Schule, aber auf der anderen Seite, ich habe keine Anerkennung von meinen Mitschülern und Schülerinnen bekommen. Und deshalb war ich empfänglich. Ich war offen. Ich wollte eigentlich, dass jemand mich anspricht und mich von dieser Situation rettet, von dieser Depression, von dieser Unzufriedenheit. Und in dem Moment war der Imam da, der mich eingeladen hat, der mich ausgewählt hat, der mich akzeptiert, der mich zugehört hat, der mir zugehört hat, der mich eingeladen hat, bei seiner Koranschule mitzumachen. Und ich bin mit Begeisterung hingegangen und ich habe da Freunde gefunden. Ich war glücklich. Ich habe Aufgabe, Mission, Orientierung. Ich gehörte auf einmal zu eine Elite. Ich glaubte, dass Gott in seinem siebten Himmel sitzt und nach unten guckt und sagt, Ahmad Mansur hat recht, er ist gut, er wird mit dem Himmel irgendwann auch belohnt und der hat eine Mission, der hat eine Aufgabe. Und das waren die Gründe, die mich dann die dazu bewegt, dass ich in dieser Gruppe auch jahrelang mitgemacht habe.
Was heißt
und ihre Ideologie.
Was heißt jahrelang? Wie lange warst du da?
Also mit 13 bis 18 definitiv und dann fängt er mit so 19 dieser Prozess der Zweifel, der Auslösung, aber er hat auch mehrere Jahre gedauert, wo tagelang ich sehr, sehr radikal und diese Ideologie in mich getragen habe und dann 2-3 Wochen diese Zweifel dann hochgekocht und wo ich nicht sicher bin und neugierig kommt dazu und vielleicht auch nicht so islamisch gelebt habe in Tel Aviv, aber es gab immer wieder Momente, wo ich auch zurückgekehrt habe zu das, was ich kenne, zu was mir Sicherheit gibt.
Du hast vorhin selbst gesagt, du warst radikal. Wenn ich mir eine Vorstellung machen müsste von den Inhalten, also was waren deine Überzeugungen? Was würdest du als radikal da bezeichnen?
Also für mich radikal bedeutet nicht nur auf andere Menschen zu schießen. Gott sei Dank habe ich das nicht getan. Ich habe keine physische Gewalt ausgeübt. Aber ich fand es gut, dass zum Beispiel Anschläge gegenüber Ungläubiger passieren. Ich habe sie gefeiert. Ich fand es gut, dass man halt die Frauen, die keine Kopftuch tragen, abwertet, anspricht, vielleicht anschreit, dass sie das bitte schon tun soll. Ich habe in mir Ideologie getragen, die Menschen nicht gleich gesehen haben, sondern es waren diejenigen, die zu meiner Gruppe gehören und die waren gut und alle anderen waren böse, falsch. Und die müssen gerettet werden. Diese Ungleichheit ist eigentlich der Basis der Gewalt, der Basis der Entmenschlichung von diesen Menschen, Verteufelung, ihre Taten, ihre Persönlichkeit. Und das ist für mich eine Art von Gewalt.
Du schreibst an einer Stelle von einem sehr, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, sehr intensiven Initiationsritus, würde ich das mal nennen. Also da nimmt euch, glaube ich, der Imam mit bei Nacht auf den Friedhof. Und ihr geht alle so als Gruppe an ein Grab, das ist bereits ausgehoben und dann müsst ihr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, euch sozusagen alle flach auf den Boden dieses Grabes legen.
Ja. Das ist Angstpädagogik. Das ist die Menschen einfach ein Gottesbild, also er hat es getan, weil er uns jetzt die Kinder ein Gottesbild zeigen wollte, der uns bestraft, der auf uns wartet, um uns dann in die Hölle zu schicken. Tod ist ein manipulatives Instrument, das haben alle Religionen immer wieder benutzt, weil wir nicht wissen, was danach kommt. Und der Imam hat mit 13 diese Menschen, die damals, also ich habe damals nicht an den Tod gedacht. Ich wusste, dass irgendwann das Leben zu Ende geht, aber mit 13, 14 habe ich ganz andere Interesse. Aber wenn das so präsent ist, wenn man dann da hinlegt und sagt, wow, ich werde irgendwann auch hier enden. Und da geht es darum dann, was passiert danach? Bin ich auf der richtigen Seite? Werde ich dann mit dem Himmel belohnt oder dann gehe ich in der Hölle und werde da noch weiter bestraft, körperlich, wie physisch, wie psychisch und so weiter und so fort. Und das ist eine unfassbare manipulative Vorgehensweise, der der Imam damals getan hat. Und er hat auch eigentlich davon profitiert. Alle, die dabei waren, außer mir, sind immer noch in dieser radikalen Gruppe
drin. Das heißt, du bist der Einzige, der sozusagen den Ausstieg daraus geschafft hat?
Mit ganz viel Mühe. Also es kommt immer wieder, diese Angstpädagoge kommt immer wieder. Wenn ich im Flugzeug sitze und Turbulenzen kommen, dann denke ich, oh mein Gott, was ist, wenn doch er recht gehabt hat und dann danach ich da bestraft werde.
Du bist dann nach Tel Aviv gegangen, um Psychologie zu studieren. Ist das für dich eigentlich so der Beginn des Ausstiegs?
Definitiv. Vor allem das, was Tel Aviv mit sich gebracht hat damals. Diese neugierig sein, diese westlich, diese feiern gehen, diese ganz andere Literatur zu lesen, ganz andere Menschen kennenzulernen. Für mich waren Tel Aviver und Juden meine Feinde. Das sind die Menschen, die westlich orientiert sind. Das sind die Menschen, die aus dem richtigen Weg irgendwie geraten sind. Und die wollte ich oder sollte ich eigentlich mit sehr Vorsicht begegnen. Und auf einmal merke ich, das sind meine Freunde geworden. Und vor allem, ich bin neugierig auf das, wie sie leben, was sie machen, was sie denken. Und diese Neugierig durfte ich nicht haben. Ich durfte eigentlich das ablehnen. Aber diese Neugierig, vor allem ja, westlich zu leben, frei zu leben, Sachen auszuprobieren, Mann ab und zu Alkohol zu trinken oder Frauen kennenzulernen, war viel stärker als diese Angst, dass mein Imam mir auf den Weg gegeben hat.
Gab es ein auslösendes Ereignis, warum du dann nach Deutschland gegangen bist? Man hätte ja auch sagen können, machst in Tel Aviv das Psychologiestudium zu Ende und keine Ahnung, da suchst einen Job oder irgendwie sowas.
Habe ich auch ein paar Jahre danach gearbeitet. Leider hat die politische Situation in Israel sich total geändert. 2000 ist die zweite Intifada ausgebrochen. Da gab es fast tagtäglich Anschläge. Und Ende 2003 erlebte ich auch einen Anschlag. Ich war unmittelbar in der Nähe von einem Anschlag. Und dann sagte ich mir selber, so geht es nicht weiter. Das ist nicht mein Krieg. Und das Leben hat viel mehr anzubieten, als immer wieder in der Nähe von Anschlägen zu sein und diese Konflikt hautnah zu erleben. Ich will weiter gucken, was das Leben anzubieten hat. Und dann kam diese impulsive Entscheidung, jetzt gehe ich raus aus diesem Land. Wusste ich damals nicht, dass es halt in Richtung Deutschland geht. Habe ganz viel irgendwie recherchiert und dann war Deutschland machbar finanziell, wie auch von Studium her. Und landete dann ein paar Monate später im Tegel dann.
Das 2004 bist du hier angekommen, ne?
Genau, wenn ich das richtig weiß.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Ahmad Mansour ist zu Gast, hat gerade das Buch veröffentlicht, Generation Allah. Und darin schreibst du einen Satz, mit dem du auch regelmäßig zitiert wirst in den vergangenen Wochen und Monaten. Da steht drin, im Moment sind die Salafisten die besseren Sozialarbeiter.
Ja, ich wusste, dass du das auch zitierst.
Warum?
Weil alle das tun.
Das ist ja auch ein markanter Satz. Ich glaube, es kommt sogar zweimal vor in dem Buch.
Ja, habe ich auch vor dem Buch auch geschrieben. Und die meisten Titels, den Artikel über das Buch oder Interviews von mir haben dann Titel, die Salafisten sind die besseren Sozialarbeiter. Es geht mir nicht darum, die Salafisten jetzt alle Sozialarbeiter darzustellen. Und es geht mir natürlich nicht darum, die Sozialarbeit von Deutschland abzuwerten und das auf die gleiche Ebene der Salafisten zu tun. Das ist sehr, sehr unterschiedlicher Rangehenweise, was eigentlich da passiert. Aber wenn man halt schaut, wie die Salafisten arbeiten und wie erfolgreich sie sind, dann muss man sich fragen, wieso ist sie so erfolgreich? Und
wie
sie sind so
denn?
Erfolgreich, weil sie nicht warten, bis die Jugendliche zu ihnen in der Moschee kommen oder ihre Predigt im Internet hören. Nein, die gehen da, wo die Jugendliche mit ihrem Alltag nicht anfangen können. Sie gehen da, wo die Jugendlichen ihre allerletzte Euro verloren haben durch Casino und Süchtspiele. Sie gehen da, wo die Jugendlichen die Schule geschwänzt haben. Die gehen da, wo die Jugendlichen gerade von Gefängnis entlassen wurden und keiner wartet auf sie. Und dann warten die Salafisten da und machen Angebote. Sie versprechen, sie zu einer Elite zu machen. Sie versprechen ihnen eine Erlösung, ein neuer Anfang, neu geboren zu sein. Sie sind da und kümmern sich. Die ganz schnell werden diese Menschen zu Bruder, ganz schnell werden Nummern ausgetauscht, ganz schnell werden sie eingeladen zum Essen nach Hause. Sie sind da und schaffen ganz schnell zu Bezugsperson zu werden, Emotionalität zu schaffen. Und von da, bis die Radikalisierung ansetzt, bis diese Jugendlichen anfangen, sich zu radikalisieren, dauert es nicht lange. Unsere Sozialarbeiter mit ihren wunderbaren pädagogischen Konzepten kommen nicht an, weil sie von ihrem Denken, von ihrem Handeln ganz unterschiedlich sind zu den Jugendlichen. Da sind Welten zwischen den Jugendarbeiter von heute und die Jugendlichen von heute.
Weil?
weil sie anders politisch denken, weil sie sich mit den Jugendlichen nicht beschäftigt, weil sie in ihren Jugendzentren noch auf die Jugendlichen warten, weil sie die Entwicklungen der letzten Jahre nicht mitgekriegt haben oder sich nicht richtig vorbereitet haben. Die Jugendlichen sind nicht mehr in den Jugendzentrum von nebenan und kicken oder spielen Fußball. Sie sind online. Sie holen die Informationen online und im Internet. Das wissen wir nicht nur, weil es radikaler Muslime gibt, sondern das wissen wir auch von Rechtsradikalismus und von Linksradikalismus. Entstehen Theorien, entstehen Bilder, entsteht Rhetorik, die undemokratisch ist. Und da müssen wir ganz viel investieren, um diese Jugendlichen da zu erreichen. Und das kann nur im Internet passieren.
Aber heißt das, die Salafisten haben auch die entsprechende Manpower? Also das müssen ja unheimlich viele sein, damit die an den ganzen Stellen, sagen wir mal, Leute kommen aus dem Gefängnis, Leute fühlen sich irgendwie sozial benachteiligt. Es gibt ja 1000 Stellen, wo die sozusagen sitzen müssen, um mit den entsprechenden Mitarbeitern sozusagen die Jugendlichen abzufischen.
Eine der zentralen Aufgaben der Salafisten, wenn sie in diese Ideologie drin ist, ist nicht danach zu leben, das ist wichtig, aber vor allem zu missionieren, andere Menschen zu erreichen. Und das tun sie leidenschaftlich. Sie stehen morgen und machen das ehrenamtlich. Das wollen sie. Keiner zwingt sie, das zu tun. Sie stehen um 5 Uhr morgens, beten und dann gehen sie in ein Zentrum von Berlin und stellen die Bücher und wollen die Menschen ansprechen und tun das leidenschaftlich. Die tun das leidenschaftlich und ehrenamtlich. Und deshalb ist ihr Power so groß, deshalb ist ihre Ausstrahlung so groß, weil sie eigentlich aus den gleichen sozialen Netzwerken kommen als die Jugendlichen, die sie ansprechen. Sie kennen die Jugendsprache. Sie kennen die Welten, diese Jugendliche. Sie sind damit groß geworden. Sie sprechen die gleiche Themen, die die Jugendlichen beschäftigen. Und deshalb haben sie so eine Auswirkung auf die Jugendlichen.
Dann sprechen die an. Dann gibt man denen so eine, nennen wir es mal, emotionale Heimat. Ne? Also du bist ansprechbar, da ist jemand, der nimmt dich auch mal mit zum Gebet, da gibt es auch was zu essen, du bist wieder Teil einer Gemeinschaft. Das ist ja noch nicht Radikalisierung. Also was passiert dann als nächstes, dass sich so eine ganze Generation radikalisiert? Was passiert da?
Das solltest du dir als eine Art von Prozess darstellen. Das ist nicht etwas, das über Nacht passiert. Und die haben diese Ausdauer, die Salafisten und die Jugendlichen auch. Viele Jugendliche werden angesprochen und gehen 1, 2, 3 Mal, aber dann finden das so doof oder haben sie nicht die Ausdauer, um da mitzumachen. Mitzumachen bedeutet auch zu verzichten. Auf Frauen, auf Sexualität, auf Alkohol, auf Spaß, auf ganz, ganz viel, auf Musik vor allem auch zum Beispiel. 5-mal zu beten, morgen um 4 Uhr aufzustehen und erstmal sich zu waschen und dann zu beten, das ist nicht einfach. Und viele tun das nicht. Viele haben vielleicht diese Ideologie in sich, sympathisieren damit, das meinte ich mit Generation Allah, oder Teil der Werte, die die Salafisten haben, finden sie gut, aber sie haben nicht die Stärke, damit zu machen. Jugendliche, die dann diese Ausdauer mitbringen, die dann auch intensiv sich damit beschäftigen, die auch verzichten, die anfangen dann 5-mal am Tag zu beten, die sind noch nicht radikal. Die Radikalisierung kommt mit der Ideologie. Wenn einfach erstmal nicht, dass ich 5-mal am Tag bete, sondern wenn ich anfange, andere Menschen abzuwerten, weil sie das nicht tun. Es ist nicht radikal, Kopftuch zu tragen, aber wenn ich andere Frauen moppe, sozialer Druck auf sie ausübe, abwerte, weil sie das nicht tun, das ist schon eine Art von Radikalisierung. Und das ist ein Prozess und irgendwann ist das eine abgeschlossene Ideologie, eine abgeschlossene Welt, wo die Jugendlichen sich nur in diesen Kreisen bewegen, nur so denken, nur so handeln, nur so fühlen. Und dann wird es gefährlich, weil dann ist die Instrumentalisierung dieser Jugendlichen viel, viel einfacher. Wenn ich dann nur in diese Welt mich bewege, dann bin ich sehr einfach zu beeinflussen. Wenn jemand kommt und sagt, jetzt reicht nicht nur zu missionieren oder zu beten, jetzt müssen wir auswandern, müssen wir nach Syrien gehen, um da dann vor Gott, vor Allah zu kämpfen.
Und da frage ich mich immer, spätestens da muss doch irgendwann auch nochmal ein Umdenken stattfinden. Dann gehen die nach Syrien und leben da doch nicht in Saus und Braus. Da reden wir über irgendwelche Feldlager, da reden wir über schlimmste Lebensbedingungen. Also allerspätestens da muss doch auch nochmal so ein Umdenken stattfinden. Oder sind die dann so indoktriniert, dass das nicht mehr stattfindet?
Also es gibt natürlich auch die Jugendlichen, die hingehen, quasi Abenteuer erleben wollen und das tun sie. Und es gibt Jugendliche, die hingehen und dann merken, oh, das stimmt, das ist viel, viel schwerer, als ich mir vorgestellt habe und wollen dann zurückkommen. Wir haben auch Rückkehrer. Es gibt auch Psychopathen, die hingehen, weil sie einfach Gewalt ausüben wollen. Aber ich habe vorher auch das Wort Verzicht benutzt. Und sie wissen teilweise, was auf sie wartet. Sie wissen, dass sie da kein einfaches Leben haben werden. Aber sie tun das, weil sie total überzeugt, sie bedienen jetzt Gott, sie dienen Gott, sie tun das, was Gott von ihnen erwartet und sie hoffen zu sterben, um dann die große Belohnung danach zu bekommen. Wenn sie dann im Paradies sind und dann alles bekommen, was sie in diesem Leben nur fantasiert haben und nicht bekommen haben.
Das heißt, da hat wirklich dann die Abkehr vom Leben fast komplett stattgefunden.
Das hat auch ein suizider Gedanke dabei, wenn jemand einfach nach Syrien geht und dazu kämpft. Er rechnet mit, dass er irgendwann stirbt. Das ist uns alle klar. Und dann muss man halt psychologisch auch die Frage stellen, wieso tun sie das? Und die tun das, weil sie mit dem Leben schon abgeschlossen haben teilweise.
Das heißt aber auch, da ist es sozusagen wahrscheinlich zu spät, um zu helfen.
Teilweise ja. Natürlich kann man mit den Eltern arbeiten, Bindung schaffen und hoffen, dass Zweifel irgendwann auch groß wird oder dass das Leben, das Wert des Lebens größer wird als diese Sehnsucht nach dem Tod. Aber wir wissen auch, dass viele, besonders aus Europa, sich zum Beispiel ganz schnell für irgendwelche Selbstmordattentate auch anmelden, weil sie auch ganz schnell weg wollen.
Generation Allah. Ahmad Mansur hat es geschrieben und dann gucken wir gleich nochmal drauf, wo wir denn helfen können. D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Ahmad, dann lass uns zum Schluss einmal auf, ich weiß es nicht, Lösungsansätze gucken. Also was müssen wir tun? Du hast ganz am Anfang mal gesagt, das sind deutsche Jugendliche. Ne, da gibt es kein Wir und Die, das ist unsere Gesellschaft. Also was müssen wir tun, damit das in unserer Gesellschaft nicht in diese extremen Bahnen weiterläuft?
Wir können viel tun. Wir können damit anfangen, diese Wir-Gefühl zu schaffen. Und diese Jugendlichen nicht immer wieder das Gefühl vermitteln, sie sind Fremdkörper in diesem Land. Das sind die Ausländer, die Gastarbeiter, die Syrer, die Muslime, die Türken, die Menschen mit Migrationshintergrund. Nein, das sind Deutsche, die gehören in diese Gesellschaft. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Und die Probleme, die sie mit sich bringen, die Herausforderungen sind deutsche Zustände. Und wenn wir das tun, wenn wir das vermitteln, pädagogisch, vor allem in den Schulen, aber auch in Gesprächen auf der Straße und so weiter, dann schaffen wir ganz viel. Dann brauchen viele Jugendliche nicht diese neue Identität, um sich aufzuwerten und auszugrenzen und sagen, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich nicht dazu gehöre, dann will ich erst nicht dazu gehören. Und dann brauchen wir die Politik. Die Politik kann ganz, ganz viel tun, wenn sie ein Bewusstsein hat, dass wir überhaupt ein Problem haben, wenn sie ein Bewusstsein entwickelt, dass man nicht Islamismus nur mit Drohnen und Tornados in Syrien bekämpft, sondern dass Islamismus hier in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, in Bonn entsteht und dass man hier Islamismus bekämpft und vor allem pädagogisch, bevor die Jugendlichen sich radikalisieren. Wenn sie radikal sind, dann können wir mit den Eltern arbeiten. Das ist eine mühsame Arbeit, das ist eine langfristige Arbeit. Man schafft und dann hat auch Erfolge manchmal. Aber es ist viel einfacher, die Jugendlichen vorher zu immunisieren, zu impfen. Und das tun wir, indem wir in den Schulen kritisches Denken fordern, indem wir mit den Jugendlichen über aktuelle politische Themen reden, indem wir Biografiearbeit betreiben, indem wir Wir-Gefühl schaffen, indem wir zum Beispiel in den Schulen auch über Werte reden, über Werte diskutieren, indem wir flächendeckende Angebote machen, wo die Lehrer in der Lage sind, radikalen Tendenzen zu erkennen und dann Hilfe zu suchen. Das ist nicht der Fall. Wir diskutieren seit Jahren über Salafismus und Islamismus und es ist immer noch so, dass in den meisten Ausbildungen von Lehrer, Sozialarbeiter das Thema noch nicht angekommen. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren Sozialarbeiter und Lehrer haben, die in Schulen dann aktiv sind, wo 99% Menschen mit Migrationshintergrund sitzen und ich als Lehrer kenne die Welten dieser Jugendlichen überhaupt nicht. Das ist eine vorprogrammierte Zustand, der zur Radikalisierung und zu Missverständlichen auch führen kann. Und das darf nicht passieren. Aber ich merke noch, nicht, dass die Politik dieses Bewusstsein hat, um dieses Problem anzupacken, das alles eine Mammutaufgabe zu verstehen und dann da zu investieren, um diese Generation zu retten.
Ist es auch eine öffentliche Auseinandersetzung über, keine Ahnung, eine andere Art von Islam? Weil ich so das Gefühl habe, momentan auch Berichterstattung, auch was wir Medien machen, ist ganz häufig Salafismus, Islamismus. Also wir sind sozusagen in den extremen Randgebieten unterwegs. Aber es gibt ja auch den ganz normalen Islam der Muslime, die in Deutschland leben. Also müssen wir das auch noch mal ein Stück mehr in die Öffentlichkeit holen?
Also wir dürfen natürlich aber damit nicht die Probleme tabuisieren. Wir dürfen nicht jetzt anfangen, zweimal zu denken, ob wir über Missstände auch berichten. Das sollten wir weiter machen. Und wir berichten darüber, weil es Anschläge gab, weil wir Silvester erlebt haben, weil wir diese Gruppierungen haben, weil 1000 Jugendliche mindestens Deutschland verlassen haben, um in Syrien zu kämpfen, weil Verfassungsschutz von 7500 Salafisten immer wieder schreibt. Also diese Probleme haben wir und wir dürfen sie nicht kleinschreiben. Ich bekomme ganz viele E-Mails nach so vielen Interviews von Menschen, die sagen, wieso sagst du oder sagen sie, dass die Gesellschaft so viel tun soll und du redest kein Wort über die eigene Verantwortung. Und das sage ich auch im Buch. Natürlich brauchen wir eine innerislamische Debatte. Natürlich brauchen wir eine Auseinandersetzung mit solchen Themen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie konnte so ein Ungeheuer unter uns entstehen? Was schafft Radikalisierung? Wieso radikalisieren sich Jugendliche? Ist das meine Religion? Und ja, die Islamisten haben nicht Neues erfunden. Sie haben nur Inhalte, die leider in den Mainstream-Islam vorhanden weiter verbreitet und zugespitzt. Und wenn wir ehrlich eine Prävention leisten wollen als Muslime, dann müssen wir in der Lage, diese Inhalte in Frage zu stellen und die Jugendlichen von heute ein Islamverständnis anzubieten, der mit solchen radikalen Tendenzen nichts zu tun hat. Es reicht mir nicht, dass Verbände und irgendwelche Moscheevereine eine Mahnwache am Brandenburger Tor halten und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Wenn ihre Islamverständnis Angstpädagogik betreibt, Tabuisierung der Sexualität betreibt, dass wenn man nicht kritisch sich mit den Inhalten der Religion auseinandersetzen darf, wenn keine kritisches Denken und Zweifel zugelassen werden, dann schaffen wir den Basis, an dem die Radikalen ihre Ideologie aufbauen. Und das darf nicht so passieren. Also ich erwarte von den Medien natürlich eine gewisse Differenzierung. Ich erwarte aber, dass sie ihre Naivität aufgeben und dass sie vertieft sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, dass sozusagen in der Gruppe, in der du selbst damals radikal warst, die meisten, bis auf dich, da alle immer noch drin sind. Was sagen denn die Leute, die werden ja mitkriegen, was für eine Arbeit du hier leistest, oder was sagen deine Eltern zu dem Buch, das du jetzt geschrieben hast?
Also meine Eltern wollen nicht wissen, was ich hier mache. Sie kriegen es ab und zu mit, aber sie ignorieren es. Und das ist eine Art von Frieden, die wir eigentlich,
also wir gucken
oder
einen
Zustand,
hin.
Genau. Wir bleiben im Kontakt, die Liebe ist da, die Vorsorge ist da, aber das, was deine Arbeit angeht, das ist uns zu viel. Und das ist völlig in Ordnung, solange sie nicht dagegen arbeiten. Die Freunde, die ich damals gehabt habe, sind keine Freunde mehr, leider. Weil sie einfach auch mit dieser Art und Weise von Arbeit und vor allem mit den Einstellungen, weil diese Einstellungen waren schon Jahre vor der Arbeit da, nicht einverstanden sind. Und dass Freundschaften, die ganz, ganz lange gehalten haben, auf einmal aufgrund von Denken, aufgrund von Handeln, aufgrund von Entwicklung nicht mehr existieren, dann muss man sich die Frage stellen, ob das überhaupt Freundschaften waren.
Jetzt hast du selbst, bist Psychologe von Hause aus. Wie siehst du deine Rolle in der Gesellschaft, in der du lebst, jetzt hier in Deutschland?
Also ich mache meine Arbeit. Ich sehe mich nicht als Retter oder als Aufklärer, sondern ich bin sehr dankbar, eine Arbeit zu haben, wo ich morgens aufstehe und das leidenschaftlich machen darf. Aber es darf nicht von mir abhängig sein, sondern es gibt genug Leute, die diese Arbeit machen. Die müssen mehr werden und wir müssen uns zusammentun, vernetzen, um dann mehr Jugendliche zu erreichen. Aber ich bin einer von ganz, ganz vielen, die auch diese Anerkennung kriegen sollen, die man ernst nehmen sollen, die man auch fordern sollen, damit diese Arbeit der Aufklärung weiter existiert.
Wenn du dir zum Schluss was wünschen dürftest,
Also ich wünsche mir natürlich, dass Menschen Bücher schreiben können, diese Gesellschaft, mit denen man sich auseinandersetzt, kritisch auseinandersetzt. Aber ich wünsche mir, dass ich dadurch nicht bedroht werde und dass meine Familie nicht bedroht wird. Und das ist leider nicht der Fall. Und da bin ich sehr traurig und da sollten ganz viele Menschen, die Demokratie einschätzen, auch traurig sein.
Ahmad Mansur hat das Buch geschrieben, Generation Allah. Große Empfehlung, ein sehr weises Buch. Vielen Dank, dass du heute Abend da warst.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ich bin nächste Woche wieder da. Sven Preger. Ciao.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.